Ihr Lieben, wir haben es eben schon in der Moderation von meiner Frau gehört. Heute ist die letzte Predigt, die siebte Predigt in meiner Predigtreihe über das Vaterunser. Sieben Predigten gab es in den letzten Monaten und heute beenden wir diese Predigtreihe mit der letzten Bitte. Und diese Bitte hat es in sich. Es ist, finde ich, die schwierigste Bitte, die größte Herausforderung. Sie lautet: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Seit ich im Martin-Luther-Haus arbeite, habe ich immer wieder Kontakt gehabt mit einem Mann, mit vielen Männern und Frauen, aber mit einem Mann zwischen Tür und Angel und im Bibelgespräch, der Wert darauf gelegt hat, dass er diese Bitte so nicht in Ordnung findet und dass er diese Bitte auch anders betet. Und dieser Mann ist da. Lieber Helmut Seestädt, ich komme mal zu dir. Ich komme mal zu dir. Du bist da, das ist wunderbar. Und du hast immer wieder gesagt, Thorsten, ich kann diese Bitte nicht mittragen und ich bete sie auch nicht. Willst du uns kurz sagen, wie du sie betest? Was sprichst du dann?
Ja, ich mache das ganz einfach. Ich sage: Bewahre uns vor der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Das kennt ihr ja. Aber ich habe dieses Erlebnis schon sehr lange gehabt. Ich fand das nicht schön, dass man sagt, Gott verführe uns nicht. Man sagt auch nicht, Gott mach uns doch nicht immer böse und mach uns doch nicht immer zu Kriegen. Das macht Gott nicht, das macht der Teufel. Und ich habe mich gefreut, im Fernsehen habe ich mal einen Bericht gesehen, wo der Papst sagt, dieses Wort muss man ändern, denn das ist nicht gut für unser Gebet.
Ich danke dir ganz herzlich. Für die es nicht verstanden haben, ne? Helmut Seestädt betet nicht, führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor der Versuchung. Und ich finde, wenn wir jetzt ein kleinerer Kreis wären, würden wir Gesprächsrunde machen. Ich finde, Helmut Seestädt hat an dieser Stelle einen Punkt. Denn passt das zu unserem Gottesbild, ja? Dass Gott uns absichtlich in Versuchung führt, dass Gott uns auf die Probe stellt, dass Gott es einkalkuliert, dass wir auch in der Versuchung straucheln, dass wir falsche Wege gehen. Passt das zu unserem Bild von Gott, dass Gott das tun könnte? Oder wie Gerald Schrader bei uns auf Facebook geschrieben hat, wir haben ja so einen Facebook-Account, Gerald schreibt dort: Sollte das für einen barmherzigen und uns freundlich zugewandten Gott nicht von vornherein ausgeschlossen sein? Sollte es nicht ausgeschlossen sein, dass er auf die Idee kommen könnte, uns in Versuchung zu führen? Aber warum lehrt uns Jesus dann diese Bitte? Diese Bitte macht nur Sinn, wenn Gott das vielleicht in Erwägung zieht, wenn Gott das vielleicht manchmal tut und wenn er uns darum ermutigt, betet dagegen an, damit der Vater im Himmel euch nicht in Versuchung führt. Und ich kann es total verstehen und finde das auch mutig, kritisch auch an biblische Texte heranzugehen und zu sagen, das kann ich so nicht mittragen, ich muss es um meiner eigenen Redlichkeit willen anders verstehen und dann auch anders beten, Helmut. Das hat mich immer beeindruckt, diese Eigenständigkeit im Denken, im Glauben. Und Helmut ist damit nicht alleine. Ich komme gleich noch auf ein paar prominente Vertreter. Aber zunächst, was ist denn überhaupt Versuchung? Versuchung ist etwas, wir werden gelockt auf eine Weise, wir werden verlockt, etwas zu tun, was eigentlich nicht richtig ist. Zu tun, was uns schadet, zu tun, was falsch ist. Dazu werden wir irgendwie gebracht. Auf jeden Fall ist Versuchung etwas Negatives. Wir werden dazu verleitet, etwas zu tun, was uns schadet, was falsch ist. Ne? Also wir waren 11 Tage in einer Versuchungssituation, meine Frau und ich. Wir waren nämlich in der Türkei, in einem Hotel. Und da gab es jeden Abend die köstlichsten Desserts. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja? So viele leckere Desserts und so Wahnsinn. Meterlang. Und da ist die Versuchung sehr groß, weil das alles so lecker ist, jeden Abend Dessert zu nehmen. Aber wenn man auf die Kohlenhydrate auch nur ein bisschen achtet, muss man da einfach zurückhaltend sein. Das ist eine Versuchung. Manchmal haben wir es geschafft und da gab es eben nur einen Apfel. Manchmal dann doch Pudding oder Eiscreme oder sonst was. Ja? Also das ist natürlich ein banales Beispiel. Es gibt in unserem Alltag unterschiedliche Dinge, die uns zur Versuchung werden können. Und das ist unterschiedlich, weil wir Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Schwachstellen haben. Zum Beispiel, da ist jemand ein Workaholic, jemand, der aufgeht in seiner Arbeit und für den Arbeit wie eine Sucht ist. Und der aufgrund dieser Sucht, dieser Arbeitssucht eigentlich vieles, also Familie vernachlässigt, Partner vernachlässigt, weil er immer in der Gefahr steht, in der Versuchung, immer mehr zu arbeiten, immer mehr zu arbeiten. Es gibt Menschen, die stehen in der Versuchung, ihre Macht auszuspielen, regelrechte Machtmenschen. Und sie überfahren damit ihren Partner, ihre Kinder, andere Menschen durch ihre Macht. Diese Menschen stehen in der Versuchung, das zu tun. Manche Menschen stehen in der Gefahr, und ich glaube nicht wenige, Dinge im Internet zu konsumieren, die nicht gut sind. Wir haben durch das Internet viel mehr Möglichkeiten, Dinge aufzunehmen, als früher, als es nur 3 Fernsehprogramme gab. Ja, wir haben viel mehr Möglichkeiten und es ist eine große Versuchung, falsche Dinge zu konsumieren, zum Beispiel durchs Internet. Da ist nicht jeder gefährdet, aber manche Menschen stehen in der Versuchung. Jede Sucht ist eigentlich eine Versuchungssituation. Da stehen Menschen in der Versuchung, zu viel zur Flasche zu greifen, zu viel zu Drogen zu greifen, zu viel zum Essen zu greifen, wozu auch immer. Das ist eine Versuchungssituation. Und ich glaube, wir Menschen sind an unterschiedlichen Stellen gefährdet, was Versuchungen betrifft. Und hier wird deutlich, Versuchung ist eindeutig negativ. Versuchung will uns anstiften zu etwas Negativem. Und da ist jetzt nochmal die Frage von Helmut und von Gerald auf Facebook. Trauen wir das Gott zu? Trauen wir das Gott zu, dass er uns auf die Probe stellt und in eine Situation hineinbringt, die falsch ist, die uns schadet? Ist Gott wirklich so? Und darum haben Menschen Probleme mit dieser Bitte und zu Recht. Helmut steht damit nicht allein da. 4 Beispiele aus der Kirchengeschichte. Origenes, gestorben 253 nach Christus, ein ganz alter also schon, ja, der relativ dicht noch an Jesus dran war. Er übersetzt das so, lass uns der Versuchung nicht erliegen. Ja? Bewahre uns, wie du auch sagst, bewahre uns vor der Versuchung. Lass uns der Versuchung nicht erliegen. Tertullian, Zeitgenosse 220 nach Christus, lass uns nicht in die Versuchung geführt werden durch den Versucher. Also der hat dann gleich den Teufel im Blick. Ne? Achte darauf, Gott, dass der Teufel keine Macht über uns hat und uns in Versuchung geführt. Also das bist nicht du, sondern achte darauf, bewahre uns davor. Augustin, der große Vater der alten Kirche, der große Kirchenvater übersetzt, du bist treu und wirst nicht zulassen, dass wir über unsere Kraft versucht werden. Und auch das hat Helmut schon gesagt, aus der Neuzeit Papst Franziskus, der amtierende Papst, ich zitiere. Wir können ausschließen, dass es Gott wäre, der die Versuchungen auf dem Weg des Menschen auslöst. Haben wir eben auch in der Lesung gehört, aus Jakobus 1, Gott versucht niemanden. Und jetzt wieder Franziskus. Als ob Gott seinen Kindern einen Hinterhalt legen würde. Eine derartige Interpretation ist weit entfernt von dem Bild Gottes, das Jesus uns offenbart hat. Und Papst Franziskus schlägt vor, das so zu übersetzen, lass uns nicht in Versuchung geraten. Also alles ähnliche Probleme, ähnliche Bedenken. Ich kann das gut hören, ich kann da gut mitgehen. Also ist die Predigt zu Ende und wir sind dann doch pünktlich um 12 fertig. Ja? Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich mit sowas auch nicht zu schnell zufrieden gebe. Ich kann das sehr gut hören, finde auch, dass das ein richtiger, guter Gedanke ist, aber ich gucke dann nochmal genau in den Text, in den griechischen Text, und ich habe einen anderen Vorschlag, wie wir dieses Problem lösen, und diesen Vorschlag möchte ich euch gerne präsentieren. Nämlich dieses Wort, was da im Griechischen steht, was Luther unglücklicherweise mit Versuchen übersetzt hat, dieses Wort, hat 4 Bedeutungen, und Versuchung ist nur eines, es gibt eine andere Übersetzung, die finde ich besser. Und zwar die Übersetzung Anfechtung. Führe uns nicht in die Anfechtung. Ich möchte euch erklären, was ich unter Anfechtung verstehe und warum das eine bessere Übersetzung ist. Anfechtung, was bedeutet Anfechtung? Anfechtung ist eine Situation, die eine Krise für uns darstellt. Etwas, das unser Leben durcheinander bringt. Etwas, das uns durchschüttelt. Etwas, das unseren Glauben in Frage stellt, was Menschen verzweifeln lässt und was auch ihr Gottesbild in Frage stellt. Menschen geraten in eine schwere Not und das wird zur Anfechtung. Und ihr Glaube wird in Frage gestellt. Das ist mit Anfechtung gemeint. Und das kann eben alles Mögliche sein. Natürlich kann das eine Versuchungssituation sein, ja, also dass Menschen auf etwas geführt werden, auf einen falschen Weg, dass sie etwas Falsches tun. Das kann sein. Aber Anfechtung können auch andere Dinge sein. Schicksalsschläge, ja, der Tod von Stefan. So ein Schicksalsschlag kann für Menschen eine Anfechtung sein. Und die brauchen, wenn sie nicht die Stabilität haben von Seelsorge, von Glauben, das ist eine große Anfechtung. Ich habe in Wolfsburg mit vielen Studierenden gearbeitet und Abiturienten, die zu mir gesagt haben, kluge Leute, Thorsten, wir würden ja gerne glauben, aber diese ganzen Wundergeschichten sind uns eine Anfechtung. Wir haben Probleme. Jesus läuft auf dem Wasser, er macht Wasser zu Wein und so und die Auferstehung und die Himmelfahrt, das ist ein Problem für uns. Das ist eine Not, das ist eine Anfechtung, diese Geschichten. Müssen wir die glauben? Hat nichts mit Versuchung zu tun, nichts mit Sünde, nichts mit Schuld, sondern von einer anderen Not. Oder auch Menschen, die diese Frage grundsätzlich nach dem Leid stellen, auch wenn sie nicht persönlich betroffen sind, dass sie sagen, warum lässt Gott Leid zu? Ja, ich habe Freunde, die sagen, ich kann an Gott nicht glauben, weil ich nicht weiß, warum Gott das Leid in der Welt zulässt, warum er nicht dazwischen geht, warum er das Böse nicht abschafft. Und das ist mir eine Anfechtung. Diese Frage, warum lässt Gott Leid zu, ist für mich eine Anfechtung. Und darum kann ich nicht wirklich glauben. Darum habe ich Probleme mit Gott. Und wenn ihr diese ganzen verschiedenen Dinge, es gibt vielleicht noch viel mehr Anfechtungen, ja, wenn ihr das seht, dann merkt ihr, hier sind viel mehr Dinge, können zur Anfechtung werden, als nur dieses, wenn ich Versuchung übersetze, dann bedeutet das wirklich dieser falsche Weg, diese Sünde, was ich falsch mache. Hier sind es Dinge, die uns übereilen, in die wir hineingeraten, für die wir auch nichts können, die über uns hereinbrechen und die dann eine Anfechtung werden können. Und weil man dieses Wort Perasmos so übersetzen kann, darum plädiere ich genau für diese Übersetzung. Genau, Anfechtung. Zu sagen, ne, führe uns, das ist meine Übersetzung, führe uns nicht in Situationen, die uns zur Anfechtung werden können. Und dann auch mit den Kirchenvätern und mit Helmut, bewahre uns davor. Führe uns nicht in Situationen, die uns zur Anfechtung werden können. Anfechtungen sind ein Risiko. Anfechtungen können eine Chance sein, aber auch eine Gefahr. Ich zitiere mal Luther. Luther sagt, den wahren Theologen macht aus Oratio, Meditatio, Tentatio, Gebet, Bibellesen und Anfechtung. Anfechtung deshalb, weil es sein kann, dass wir durch solche Lebensphasen wirklich Gott besonders erleben. Ja? Man macht dann auch in der Anfechtung die Gefahr, dass man Gott besonders nahe kommt. Ich habe das auch in diesem April wieder erlebt. Ich hatte echt keine leichte Zeit. Und dann lese ich einen Vers aus Jesaja 57, da sagt Gott: Ich wohne bei denen, die ein zerschlagenes Herz haben. Ich wohne bei denen, die einen gedemütigten Geist haben. Und ich habe gemerkt, in meiner Not, in meiner Anfechtung ist er da. Und gerade dort ist er da. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, die Anfechtungszeiten waren besondere Gotteserfahrungen. Darum sind Anfechtungen eine Chance. Aber Anfechtungen sind auch ein Risiko. Ich kenne Menschen, die sich aufgrund einer Anfechtung entkehrt haben, die den Glauben verloren haben, die an Gott irre geworden sind, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr glauben, dass Gott der Gott der Liebe ist und ich kann mit diesem Glauben nichts mehr anfangen. Anfechtung kann Chance sein, aber auch Risiko. Und weil es Risiko sein kann, darum lehrt uns Jesus den Vater bitten, lass uns nicht in eine Situation geraten, die so riskant ist, dass unser Glaube Schiffbruch erleidet. Lass uns nicht in eine Situation geraten, die uns überfordern könnte. Und dann auch, bewahre uns in diesen Situationen. Ja, bewahre uns davor, aber bewahre uns auch in diesen Situationen und hilf uns, da durchzukommen. Ich würde gerne wissen, ob ihr dieser Übersetzung zustimmen könntet. Am 18. Juli findet in Pinneberg das nächste Bibelgespräch statt und da werde ich genau über diese Bitte reden und über Anfechtung und über diese ganzen Dinge, die ich hier nur antippe. Also, herzliche Einladung schon mal. Wichtig ist auch dabei, dass Jesus selbst diese Erfahrung gemacht hat. Es gibt ja in Matthäus 4 die Erfahrung, Jesus, da heißt es ausdrücklich, Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, vor seinem Auftreten, vor seiner Wirksamkeit. Und Jesus erwartet dort bestimmt, dass er vom Vater aufgebaut wird, dass er Gott nochmal begegnet, dass er nochmal einen Schub Motivation und Kraft bekommt. Und das Erste, was ihm entgegenschlägt, ist nicht Gott und sein Vater, sondern der Teufel, der ihn versucht. Ja, das war ein Risiko. Die Sendung von Jesus stand auf der Kippe. Das war die erste große Krise. Das hat er gemeistert und dann heißt es, glaube ich, auch, die Engel dienten ihm. Das ging dann gut aus. Aber es war ein Risiko. Und aus dieser biografischen Erfahrung packt Jesus das auch ins Vaterunser und sagt, Leute, ich weiß, was es heißt, in solch eine Situation zu geraten und bittet Gott, dass euch das nicht auch geschieht. Soweit zum ersten Teil. Aber es geht ja noch weiter. Erlöse uns von dem Bösen. Hier ist auch die Frage, was ist denn eigentlich mit dem Bösen gemeint? Es gibt ja der Böse, also die Vorstellung des Teufels, des Satans, und es gibt das Böse, so allgemein. Ja? Und man kann vom Urtext her nicht entscheiden, ob der Böse, der Teufel gemeint ist oder das Böse allgemein. Ich finde das aber einen wichtigen Punkt. Und Luther hat übersetzt ursprünglich, erlöse uns von dem Übel. Und damit meint er das Böse und nicht nur den Bösen. Und ich folge da Luther. Weil wenn wir uns nämlich auf den Teufel konzentrieren, erstens finde ich, möchte ich nicht den Teufel haben im Vaterunser. Das ist das Erste. Nein, aber wenn wir auf den Teufel gucken, dann geben wir ihm die Schuld, ne? Er ist ja für das Böse zuständig und so. Wir haben selbst den größten Anteil. Das Böse ist allgemeiner und wir können auch mit Menschen im Kontakt sein, die keine Christen sind. Jeder Mensch weiß, was böse ist, kennt das Böse in unserer Welt. Und darum bin ich dafür, allgemein das Böse zu sagen. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, was ist eigentlich böse? Ist Böse eigentlich dasselbe wie Sünde? Ja, irgendwie schon, aber auch nicht wirklich. Aber dazu müsste man nochmal eine eigene Predigt machen. Wobei ich auch keine Predigt machen will über das Böse. Nee, das lohnt sich auch nicht. Aber das Böse ist auf jeden Fall etwas, was diese Welt kaputt macht, was unser Leben kaputt macht. Und Jesus lehrt uns mit dieser Bitte, erlöse uns von dem Bösen. Er dockt an unsere Sehnsucht, dass unsere Welt heil wird, unsere geschundene Erde heil wird, dass unser Leben heil wird, unser Leben, das durch Abgründe bestimmt ist an vielen Stellen, dass alles gut wird. Das steckt in dieser Bitte, erlöse uns von dem Bösen. Und klar, das wird irgendwann mal so sein, wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle getrocknet und so, alles wird gut. Aber diese Bitte ist auch eine Herausforderung, eine Ermutigung, dass wir Gott heute schon so viel Raum geben in unserem Leben, dass er heute auch schon Böses in uns gut machen kann. Dass er Böses in uns durch seinen Geist verändern kann, transformieren kann. Auch das steckt in dieser Bitte drin. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Eine Predigtreihe über das Vaterunser lohnt sich, weil, wie Helmut Thiele gesagt, das Vaterunser ist das Gebet, das die Welt umspannt. Es gibt viele Texte, die Konfessionen unterschiedlich haben, die Katholiken, die Orthodoxen, die Evangelischen, da gibt es auch die Gemeinschaft und die Baptisten. Das Vaterunser haben wir alle gemeinsam. Es ist das Gebet, das die Welt umspannt. Und es ist zu schade, es einfach runterzuleiern und es runterzubeten, sondern sich darüber Gedanken zu machen, was bete ich eigentlich? Und vielleicht sagt er ja sogar, Mensch, ich packe das rein auch in meinen Alltag, in mein Gebet am Abend, in mein Gebet am Morgen. Und ich war erstaunt im Bibelgespräch, wie viele Leute das tun, wie viele Menschen Tag für Tag das Vaterunser beten. Aber richtig Bibelkundliche sagen jetzt, stopp, Thorsten, das ist doch gar nicht das Ende. Na, es kommt doch noch was. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, das ist doch das Ende, da kommt doch noch eine Predigt. Nein, ich mache darüber keine eigene Predigt mehr, weil dieser Teil gehört eigentlich vermutlich nicht zum Vaterunser dazu, zum eigentlichen Vaterunser. Wenn wir uns die Textzeugen angucken, die ganzen alten Abschriften der Evangelien haben alle diesen Vers nicht. Erst später finden wir diesen Vers und man kann einfach davon ausgehen, dass die späteren Abschreiber gesagt haben, ganz ehrlich Leute, so kann man kein Gebet beenden, ne? Sondern erlöse uns von dem Bösen, noch nicht mal ein Amen. Dann packen wir das hinten dran und das passt ja zu Jesus. Jesus war vom Reich Gottes beseelt, Jesus war von der Ewigkeit beseelt. Also passt dieses Gebet zu Jesus, aber es kommt wahrscheinlich nicht ursprünglich von ihm, sondern erst von späteren Abschreibern. Darum habe ich mir auch gedacht, mache ich dazu keine eigene Predigt mehr. Ich hoffe, dass dieses Gebet, dass ihr dieses Gebet bewusster beten könnt, dass es euch mal nochmal nahe gekommen ist. Ihr könnt das ja auch alles nachhören auf unserer Homepage und dass ihr eine neue Beziehung zum Vaterunser habt. Amen.